Warum bekennen wir den einen Gott? Darum geht es heute in einem zweiten Teil hier in der Katechismus-Sendung. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, dass Sie hier eingeschaltet haben zu dieser Sendung mit Pater Alanus Kordel, Dominikanerpater aus dem Kloster St. Paulus in Berlin. In einem ersten Teil sind wir dieser Frage, warum bekennen wir den einen Gott, bereits nachgegangen und endeten mit den sogenannten Gottesbeweisen des heiligen Thomas von Aquin, also jenen berühmten fünf Darlegungen, warum es der Vernunft möglich ist, Ursprung, Grund und Ziel alles Geschaffenen zu erkennen, was man dann gemeinhin Gott nennt. Aber in dieser ganz natürlichen Dimension fehlt natürlich das entscheidend Christliche, was sich auch im Punkt 37 des Kompendium des Katechismus ausgedrückt findet. Dort stand ja auf die Frage, warum bekennen wir den einen Gott? Weil er sich dem Volk Israel als der eine geoffenbart hat, als er sagte, höre Israel, der Herr ist einzig, ich bin Gott und sonst niemand. Und dann heißt es weiter, Jesus selbst hat dies bekräftigt, Gott ist der einzige Herr. Soweit so gut. Doch jetzt kommt eben das entscheidend Christliche, das Bekenntnis, dass Jesus und der Heilige Geist ebenfalls Gott und Herr sind, bringt in den einzigen Gott keine Spaltung. Ja, und was dieses Bekenntnis zum dreifaltigen Gott, zum einen Gott in drei Personen bedeutet, darum soll es nun heute in einem zweiten Teil gehen, hier in der Katechismus-Sendung. Wir hören Pater Alanus Kordel, Dominikanerpater im Kloster St. Paulus in Berlin.
Die fünf Wege führen alle an eine Grenze, über die hinaus sie jedoch versagen. Sie weisen Gottes Dasein auf. Auch einige göttliche Eigenschaften lassen sich aus ihnen ableiten. Weiter geht es denn aber nicht. Ausgehend vom sinnlich Wahrnehmbaren stellen sie zwar die Beziehung der Dinge zu ihrem ersten Urheber klar heraus, wie Gott in sich selber ist, können sie uns hingegen nicht kundtun. Dies bleibt ein Geheimnis. Ein Mechaniker, der ein Automobil untersucht, kann sich zu guter Letzt ein Bild vom fachlichen Können des Konstrukteurs machen. Über dessen Privatleben oder Familienstand erfährt er dadurch aber nichts. Ähnlich verhält es sich mit der natürlichen Erkenntnis Gottes. Von seinem inneren Leben wissen wir nur durch die im Dunkel des Glaubens angenommene Offenbarung. Sein Wesen enthüllt sich nur in der Schau von Angesicht zu Angesicht für diejenigen, die daran schon teilhaben oder noch teilhaben werden. Die Idee des Göttlichen ist bei allen Völkern, auch den primitivsten, anzutreffen. Völker ohne jede Religion sind nicht bekannt, denn sobald sich der Mensch zur Welt im Ganzen in Beziehung setzt, stellt sie sich ein. Wie ist es jedoch zu verstehen, dass man das Göttliche auf eine Mehrzahl einzelner Träger verteilt, wenn doch die Einzigkeit Gottes aus der einheitlichen Ordnung der Natur hinreichend ersichtlich ist? Viel Götterei entsteht teils durch die Annahme eines Hervorganges mehrerer Götter aus der Urgottheit. Die heidnischen Mythen kennen ganze Genealogien von Göttergestalten. Teils ergibt sie sich aus der Vergötterung bestimmter Naturdinge und Kräfte oder bedeutender verstorbener Menschen. Die Anbetung von Naturdingen und Götzenbildern ist zwar in manchen Fällen nur symbolisch gemeint, aber sogar bei hochstehenden Kulturvölkern fand auch eine Anbetung der Idole selbst statt. Die antike Welt war durchdrungen von polytheistischen Anschauungen und Kulten, wie sie sich auch heute in vielen außereuropäischen Kulturen finden. im Stande der Urgerechtigkeit, in der Unschuld des irdischen Paradieses, hatte der Mensch einen sicheren Zugang zum Schöpfer und konnte keinem Irrtum über ihn unterliegen. Ursache der Vielgötterei ist nach dem Apostel Paulus die Grundsünde der Menschen, die Selbstüberhebung, der Widerwille gegen die eigene Kreatürlichkeit. Sie haben Gott nicht Lobpreis und Dank dargebracht. Als Folge davon wurde ihr unverständiges Herz verfinstert. Es schien, als sei Gott für die Menschen unerreichbar geworden. Durch die Sünde hatten sie sich von ihm abgewandt und zogen nun das Göttliche in diese Welt hinein. Sie vertauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit dem Abbild der Gestalt eines vergänglichen Menschen und von Vögeln und von Vierfüßlern und Gewürm. Sie haben die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und der Schöpfung anstelle des Schöpfers Verehrung und Dienst erwiesen, so der Apostel an die Römer. Die religiöse Verwirrung ist in der Folge dann Grund schändlicher moralischer Verirrungen. Minucius Felix wird diesbezüglich noch deutlicher als der Apostel, wenn er die sexuellen Ausschweifungen an den heidnischen Tempeln anprangert. Für die Menschen war es in einer derartigen Umgebung schwer geworden, die Wahrheit über Gott zu finden. Auch die größten Geister der vorchristlichen Zeit unterlagen da vielen Irrtümern. Es ist bezeichnend, dass Philosophen und Gelehrte wie Platon und Aristoteles, die der Wahrheit doch so nahe gekommen waren, sie nicht durchhielten und sich vom Polytheismus nicht völlig lösen konnten oder ihm gegenüber wenigstens tolerant blieben. Allein das jüdische Volk bildete eine Ausnahme. Um die Zeitenwende war es im Römischen Reiche das einzige mit einer monotheistischen Religion. Es hatte diese Anschauung freilich nicht von sich aus hervorgebracht. Ursprünglich war es nicht weniger anfällig für die Vielgötterei als die anderen Völker des alten Orients mit ihren glühenden Kulten, die im Gegensatz zum Rom der späten Republik und der Kaiserzeit nicht vom Skeptizismus angefressen waren. Mit ihren zahllosen Klagen, Tadeln und Drohungen wegen der Untreue Israels weisen die Bücher des Alten Testamentes noch Spuren davon auf. Der Monotheismus des Judentums verdankt sich einer göttlichen Initiative, welche die Menschen aus ihren verschuldeten Irrtümern herausrufen wollte. Erst nur dieses eine Volk, aus dem der Erlöser hervorgehen würde, sodann durch ihn und die von ihm gestiftete Kirche die anderen. Die Offenbarung der Einzigkeit Gottes und seiner Eigenschaften erfolgte dazu stufenweise nach Art einer göttlichen Pädagogie. Die Ausschließlichkeit der Verehrung des Gottes Israels ist darin die treibende Kraft. Es ist formuliert im Grundgesetze des religiösen Lebens und des Zusammenlebens dieses Volkes, den 10 Geboten. Im Buch Exodus sind sie eingeleitet durch eine Selbstvorstellung Gottes. Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus dem Ägypterlande, dem Sklavenhause, herausgeführt hat. Es folgt dann als erstes Gebot: Du sollst keine anderen Götter haben vor mir. Diese Weisung ist das Grundgebot der ersten Gesetzestafel, das Verbot des Besitzes und der Verehrung von Götzenbildern sowie des Missbrauches des Gottesnamens, die im Anschluss daran ausgesprochen sind, wenden es an. Jeder siebte Tag ist als Ruhetag Erinnerung an den Herrn, von ihm gesegnet und geheiligt. Die Alleinverehrung eines Gottes bleibt an sich auf einer rein praktischen Ebene und ist theoretisch vereinbar mit der Existenz anderer Götter. Das lässt die Schwierigkeit verstehen, das Gebot durchzusetzen, die Schwankungen in der religiösen Praxis des Volkes, aber auch die Schwere der Schuld der zuwiderhandelnden und der sie treffenden Züchtigungen. Denn Jahweh ist ein eifersüchtiger Gott, der die Abtrünnigen straft, aber Huld erweist denen, die ihn lieben. Die Verehrung anderer Götter wird in manchen alttestamentlichen Texten mit dem Tun von Ehebrechern verglichen, die allerlei Liebschaften haben, während Gottes Liebe dem Volke die Treue hält. Die Einsicht, dass, was man nicht als göttlich verehren darf, auch nicht göttlich sein kann, bricht sich unter dem Einflusse der Propheten jedoch allmählich Bahn und wird seit dem babylonischen Exil zum Allgemeingut der Juden. Die fremden Gottheiten gelten dann entweder als Geschöpfe des einen Gottes oder deren Existenz wird ausdrücklich bestritten, sodass man sie gefahrlos lächerlich machen kann. Von den Götzenbildern heißt es im Buche Jeremias: Der Schrecken der Völker ist ein reines Nichts, ist nur Holz, das man im Walde gefällt hat. Ein Werk von Künstlerhänden, mit dem Schnitzmesser verfertigt, geschmückt mit Silber und Gold. Einer Vogelscheuche im Gurkenfeld gleichen sie, vermögen nicht zu reden. Man muss sie tragen, denn selbst können sie nicht gehen. Die braucht ihr nicht zu fürchten. Sie können nichts Böses zufügen, aber auch Gutes zu tun steht nicht in ihrer Gewalt. Die Unterweisung der Götzen ist sinnlos. Jahweh aber ist der wahre Gott. Er ist der lebendige Gott und der ewige König. Vor seinem Zorn erbebt die Erde und die Völker halten seinen Grimm nicht aus. Deshalb sollt ihr zu ihnen sagen, die Götter, die Himmel und Erde nicht gemacht haben, müssen verschwinden von der Erde und unter dem Himmel. Jahweh, der Nationalgott, der die Erde erschaffen hat in seiner Kraft und in seiner Einsicht den Himmel ausgespannt hat, ist somit auch der universale Gott. Der Gedanke kehrt beim Apostel Paulus wieder, wenn er schreibt: Ist Gott etwa nur Gott der Juden und nicht auch der Heiden? Gewiss auch der Heiden. Ganz unpolemisch und klassisch formuliert das Buch Deuteronomium den Monotheismus. Höre Israel, Jahweh, unser Gott, ist der einzige Jahweh. Du sollst Jahweh, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, welche ich dir heute anbefehle, sollen in deinem Herzen bleiben. Auch deinen Kindern sollst du sie einschärfen und von ihnen reden, wenn du zu Hause sitzest und wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Ja, du sollst sie als Zeichen auf deiner Hand binden, sie sollen als Marken auf deiner Stirn sein. und du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Shema Israel, höre Israel. Dieses Bekenntnis zum einen Gott ist bis heute Teil des jüdischen Morgen- und Abendgebetes. Auch rezitiert man es vor dem Schlafengehen und in der Sterbestunde. Der Ein-Gott-Glaube ist somit das Grunddogma der alttestamentlichen Religion, auf das die Geschichte des Alten Bundes nach göttlichem Plane hingeordnet ist, um das sich so gut wie alles dreht. Das Neue Testament bietet dieselbe Lehre und Ausdrucksweise. Im Abendmahlsaale spricht Christus in seinem hohen priesterlichen Gebete zum Vater: Sie sollen dich erkennen, den alleinigen wahren Gott. An die Korinther schreibt der heilige Paulus: Wir wissen, dass ein Götze nichts ist in der Welt und dass kein Gott ist außer dem einen. Und an die Epheser: Ein Gott und Vater aller Dinge, der über allem und durch alles und in allem ist. Der Apostel bringt mit diesen Wendungen die Allgegenwart und die Allwirksamkeit des einen persönlichen Gottes zum Ausdruck. Und das Shema-Gebet klingt hier in der Formel vom einen Gott wieder an. Das Bekenntnis zu ihm durchzieht die neutestamentlichen Briefe und barbiert einstigen Heiden oder solchen, die als Christen in einer heidnischen Umgebung lebten, in das Gedächtnis gerufen zu werden. Der christliche Monotheismus nimmt so den alttestamentlich-jüdischen in sich auf. Nach den Aposteln treten die Kirchenväter dem heidnischen Götterglauben, den sie ständig vor Augen hatten, auf das Entschiedenste entgegen. Dass es nur einen Gott gibt, ist fester Bestandteil der Glaubensregel. Das erste ökumenische Konzil beginnt sein Glaubensbekenntnis mit den Worten: Wir glauben an den einen Gott. Für Cäcilius war der Monotheismus die entscheidende Hürde. Als er sie überwunden hat, wird er Christ. In den Zeiten der Verfolgung haben unzählige Gläubige das Martyrium auf sich genommen, weil sie den Götzen nicht opfern wollten. Das heißt, sie starben wegen ihres Bekenntnisses zum einen Gott. Einen Gott mehr in ihr Pantheon einzulassen, wäre den Römern nicht schwer gefallen. Jedoch zu behaupten, dass er der Einzige sei, brachte die Staatsreligion ins Wanken und gefährdete dadurch nach ihrer Ansicht die Sicherheit des Imperiums. Im alten Bunde hatte Gott sich als der Alleinige kundgetan. Im Neuen offenbarte er überdies die Dreiheit der Personen. Der gefestigte Monotheismus des Judentums ist eine notwendige Voraussetzung für die Dreifaltigkeitsoffenbarung. Denn ohne diesen wäre die Dreiheit der Personen allzu leicht als eine Dreizahl göttlicher Wesen aufgefasst worden. Dass die Lehre von drei Göttern ein grobes Missverständnis des Dreifaltigkeitsdogmas darstellt, braucht wohl nicht eigens hervorgehoben zu werden, da der christliche Glaube, wie wir gesehen haben, ja von Anfang an unbedingt an der Einheit und Einzigkeit des Wesens Gottes festhält. Das Geheimnis der Dreifaltigkeit gehört dem inneren Leben Gottes an, wohin, wie wir schon gesagt haben, die natürliche Vernunft nicht reicht, sodass es aus dem Schöpfungswerke nicht erschlossen werden kann. Wir wissen darum allein aus göttlicher Offenbarung durch den Glauben. Die unendliche Erhabenheit der Dreifaltigkeit über alle irdischen Verhältnisse macht es außerdem schwer, in den Aussagen über sie immer den richtigen Ausdruck zu treffen. Es bedarf hier, um nicht abzuirren, der Vorsicht und Zurückhaltung und der Orientierung an dem aus heiliger Schrift und Überlieferung geschöpften Sprachgebrauch der Kirche. In Gott sind drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diese drei Personen besitzen jede dieselbe göttliche Wesenheit. Nach seiner Auferstehung sendet Christus die Apostel aus, zu taufen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt nicht in den Namen, in der Mehrzahl, sondern im Namen, in der Einzahl. Der Name steht für die durch den Namen bezeichnete Sache, also für die göttliche Kraft und Wesenheit. Sie wird demnach als eine einzige gekennzeichnet. Zwei Menschen haben beide die gleiche menschliche Natur, die gleiche Wesenheit, aber sie sind zwei verschiedene, voneinander unabhängige Wesen. Bei Gott ist es anders. Dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist ist die Wesenheit gemeinsam. Sie sind als Personen verschieden, aber dieselbe Wesenheit. Diese Wesenheit hat also drei Träger, ist aber der Zahl nach eine. Es gibt dazu keine Entsprechung unter den Geschöpfen. Im Bereich des Endlichen hat jedes Individuum ein abgeschlossenes, unmitteilbares Wesen. Gottes unendliche Wesenheit lässt sich jedoch nicht vervielfachen, da es über die Unendlichkeit hinaus nichts geben kann. Diese würde dadurch vielmehr verloren gehen, da ein Wesen durch das andere begrenzt würde. Wir können also sagen, eine ist die Wesenheit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In ihr ist nicht etwas anderes der Vater, etwas anderes der Sohn, etwas anderes der Heilige Geist. Aber der Vater ist ein anderer, nämlich eine andere Person. Ein anderer, der Sohn. Ein anderer, der Heilige Geist. Das vierte Laterankonzil lehrt, was der Vater ist, ganz dasselbe ist auch der Sohn und der Heilige Geist. Das Wesen Gottes ist unteilbar, da es ganz einfach ist. Darum gibt es in Gott keine Spaltung. Der Vater gibt dem Sohne sein ganzes Wesen, nicht nur einen Teil. Man kann aber nicht sagen, dass er es so übertragen hätte, dass er es nicht zugleich sich selbst zurückbehalten hätte, sonst hätte er aufgehört zu sein. Der Vater ist zwar nicht der Sohn oder der Heilige Geist, sondern der Vater ist nur der Vater, der Sohn nur der Sohn, der Heilige Geist nur der Heilige Geist. Wegen der Einheit ihrer Wesenheit durchdringen die göttlichen Personen sich jedoch gegenseitig. Sie weilen und wohnen nicht wie Menschen nebeneinander, sondern sind und wohnen ganz und gar ineinander. Christus spricht: Ich und der Vater sind eines, dieselbe Wesenheit. Und weiter: Der Vater ist in mir und ich bin im Vater. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind der eine Gott. Der Vater ist ganz im Sohne, ganz im Heiligen Geiste. Der Sohn ganz im Vater, ganz im Heiligen Geiste. Der Heilige Geist ganz im Vater, ganz im Sohne. So können wir die Antwort verstehen, die der Herr im Abendmahlsaale dem Apostel Philippus gab, als der ihn bat: Herr, zeige uns den Vater. Schon so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.
Warum bekennen wir den einen Gott? Das war Thema heute in der Katechismus-Sendung. Wir hörten Pater Alanus Kordel, Dominikaner, Pater im Kloster St. Paulus in Berlin. Liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich CD und Podcast, wie Sie das gewohnt sind, auf den üblichen Wegen. Da können Sie diese Sendung noch einmal nachhören. Wenn Sie diese Gedanken noch einmal vertiefen möchten, rufen Sie also einfach unseren CD-Dienst an oder schauen Sie auf horeb.org. Danke, Pater Alanus, für diese Katechese. Dürfen wir Sie zum Abschluss der Sendung noch um eine Zusammenschau des heute Gehörten und Ihren Segen bitten.
Fassen wir das Gesagte also noch einmal in einigen Punkten zusammen. Erstens: Gott aller Dinge, Ursprung und Ziel, kann mit dem natürlichen Lichte der menschlichen Vernunft durch die sichtbaren Werke der Schöpfung als Ursache mittels der Wirkungen mit Gewissheit erkannt und sogar bewiesen werden. Zweitens: Ordnung und Zweckmäßigkeit, die wir an den Naturdingen beobachten, lassen auf ein geistig erkennendes Wesen schließen, das die vernunftlosen Dinge auf ihr Ziel hinordnet und auf die Einzigkeit dieses Wesens. Drittens: Auch von den Veränderungen in der sichtbaren Welt, von der Über- und Unterordnung der Wirkursachen, von der Kontingenz der Dinge und von den Vollkommenheitsstufen in ihnen, tun sich dem Denken Wege auf zur Bejahung einer ersten überweltlichen Ursache, die man allgemein Gott nennt. Viertens: Die Idee des Göttlichen ist bei allen Völkern vorhanden. Der durch die Sünde verdunkelte Verstand hat es sich jedoch den Zugang zum wahren Gott verbaut und das Göttliche ganz in diese Welt hineingezogen. Durch die Vergötterung von Naturdingen kommt es so zur Vielgötterei. Fünftens: Gott hat die Menschen aus ihren religiösen Irrtümern herausgerufen. Zuerst das jüdische Volk. Ihm hat er sich im Alten Testament stufenweise als der alleinige Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, geoffenbart. Ihn soll der Mensch aus ganzem Herzen, ganzer Seele und mit aller Kraft lieben und ihn allein anbeten und verehren. Sechstens: Das Christentum hält am alttestamentlich-jüdischen Ein-Gott-Glauben fest. Im Neuen Bund hat Gott sich überdies als dreifaltig geoffenbart. Dieses Geheimnis gehört zum inneren Leben Gottes und lässt sich daher durch die natürliche Vernunft aus den Werken des Schöpfers nicht erschließen. Wir haben Kenntnis davon durch die Offenbarung in Jesus Christus erhalten. Siebtens, in Gott sind drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jede dieser drei Personen besitzt dieselbe göttliche Wesenheit. Wir können dies auf die Formel bringen, eine Wesenheit, drei Träger oder Personen. Achtens, das unendliche Wesen Gottes lässt sich nicht vervielfachen und nicht teilen. Es gibt also nicht drei Götter, noch gibt es in seiner Wesenheit eine Teilung oder Spaltung. Die drei göttlichen Personen durchdringen sich vielmehr gegenseitig und sind ineinander. Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Komm auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit.
Amen. Danke, Pater Alanus, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.